Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Walter Mosimann zu Ihnen, vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Gelebtes Christsein ist das Thema von heute Morgen. Ich lese den Predigttext, über den Walter Mosimann sprechen wird. Es steht geschrieben in Johannes Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, der Predigttext. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr, Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge, gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an, und er sprach zu ihnen, schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.
Das Thema lautet gelebtes Christsein. Und Sie werden sich jetzt wohl fragen, was da kommen wird. Eine Moralpredigt und dann noch das Thema gelebtes Christsein mit dem Textwort Hochzeit zu Kana. Was hat dann das gelebte Christsein mit der Hochzeit zu Kana zu tun? Und das ist genau die Frage, worauf ich heute Morgen eingehen möchte. Jesus wurde mit seinen Jüngern eingeladen zur Hochzeit von Kana und er ging hin. Und da stellt sich uns die Frage, weshalb ging Jesus mit seinen Jüngern zu dieser Hochzeit? Warum ist er hingegangen? Es gibt Menschen, welche sich das fragen und sich sogar fast daran ärgern, dass Jesus dorthin ging und denken, gehört sich denn das, dass Jesus auf eine Hochzeit, auf ein Fest geht. Es gibt andere Menschen, welche sich darüber freuen und sagen, das ist doch der Beweis dafür, dass man an den Freuden dieser Welt mit ihren Lustbarkeiten teilnehmen darf. Wenn Jesus auf die Hochzeit von Kana gegangen wäre, um sich dort zu vergnügen, dann hätten jene Recht, welche sich daran ärgern, dass er dorthin ging. Und es hätten aber auch jene Recht, welche sich freuen, dass er dorthin gegangen ist. Die hätten auch Recht. Aber war es wirklich Jesu Absicht? War das sein Ziel? Unser Evangelium lehrt uns etwas ganz anderes. Jesus erging auf diese Hochzeit, um dort seine Herrlichkeit zu offenbaren. Das steht im Vers 11. Und das allein war seine Absicht. Welches sind unsere Absichten, wenn wir einer Einladung Folge leisten, zu einer Hochzeit oder sonst einem Anlass, wenn wir an einen Ort hingehen, wo sich Menschen aus verschiedenster Herkunft in dieser Welt treffen? Ist es dann auch unser Anliegen, dass dort die Herrlichkeit Jesu durch uns offenbar wird? Oder denken wir, das passt doch jetzt nicht in diese Runde? Da muss man Rücksicht nehmen. Da muss man sich doch dem Umfeld dieser Gesellschaft anpassen. Und schon wird dann der Kreis vom Christsein etwas enger gezogen. Man darf doch nicht so stur sein, denken dann viele, und tolerieren gar bald auch unanständiges, unchristliches, sündhaftes Wesen. Manche ziehen den Kreis vom Christsein noch enger und verlegen das Christsein in den Gottesdienst vom Sonntagmorgen. Zu Hause, im Beruf, auf dem Feld, in der Schule, da ist man dann Hausmutter, da ist man Hausvater, da ist man Berufsmann, da ist man Bauer, Lehrer, Schüler oder was auch immer. Da hat man doch nicht Zeit für das Christentum. Wer aber kein Christ ist im Alltag, an dem Ort, wo er 6 Tage die Woche hingestellt ist, der ist auch kein Christ am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Denn das Christsein ist nicht ein Kleid, das man nach Belieben aus- und anziehen kann. Die Frage ist nur, wie können wir im täglichen Leben mit unseren verschiedensten Berufen, die ja meistens nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem Christsein stehen, wirklich ein Christ sein? Dazu gibt es eigentlich nur eine Antwort. Wir müssen unseren irdischen Beruf mit den Vorkommnissen des täglichen Lebens zu einem Gottesdienst machen. Jesus wurde zur Hochzeit eingeladen. Er hat diese Einladung angenommen. Er ist hingegangen, er hat nicht abgelehnt. Wenn Menschen zur Hochzeit eingeladen werden, zur Hochzeit des Lammes, wenn sie auf ihr Seelenheil angesprochen werden, dann lehnen diese meistens ab. Sie entschuldigen sich mit den verschiedensten Begründungen aus dem täglichen Leben. Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der andere sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige dich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Das waren die Begründungen, welche Jesus in Lukas 14 bei seinem Gleichnis über die Einladung zum großen Abendmahl selber aufgezählt hat. In unserer Zeit müsste man diese Begründungen ergänzen, wie zum Beispiel, ich habe eine verantwortungsvolle Aufgabe, ich muss mich jetzt voll auf meine Arbeit konzentrieren, ich bin gestresst und habe keine Zeit für das Geistliche. Ich habe schon genug zu tun, um für die täglichen Bedürfnisse zu sorgen. Das ist jetzt viel wichtiger. Oder wir haben doch heute einfach eine ganz andere Zeit, da wird man ganz anders gefordert. Man kann das nicht mit früher vergleichen. Und so könnte man diese Aufzählungen noch auf vielfältige Weise ergänzen. Zusammengefasst heißt das aber nichts anderes als: Meine Verhältnisse machen es mir unmöglich, mich mit dem Christsein zu befassen oder gar mich zu bekehren und ein aktiver Christ zu sein. Und viele denken dann, dass zum Beispiel vielleicht ein Prediger oder ein Mitarbeiter eines christlichen Werkes günstige Voraussetzungen hätten, denn bei diesen bringt es ja schon der Beruf mit sich, dass man sich mit dem Worte Gottes beschäftigt. Die haben doch Zeit für einen solchen Dienst, aber woher soll ich denn die Zeit hernehmen? Solche und ähnliche Entschuldigungen sind heute an der Tagesordnung, und es ist doch so, dass man diese gar leicht als triftige Gründe zur Beruhigung vom eigenen Gewissen gelten lässt. Wer aber die persönliche Situation zum Vorwand nimmt, nicht wirklich Christ sein zu können, der klagt Gott an. Bedenken wir doch einmal, wer hat den Ort deiner Geburt bestimmt, das Land, in dem du wohnst? Wer hat dich in deinen Beruf, in deine Lage hineingestellt? Wer hat dich arm oder reich gemacht, gesund oder krank? Und wer hat das Gebot gegeben, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen? Ist es nicht Gott selber, der das alles getan hat? Wer seine persönliche Situation zum Vorwand nimmt, nicht wirklich Christ sein zu können, der macht den verantwortlich, der selber, jedes einzelne von uns, in seine ganz persönliche Situation hineingestellt hat. Der schiebt die Verantwortung für das eigene zu kurz kommen auf Gott und macht ihn zum Schuldigen. Das Christsein auf der einen Seite und der irdische Beruf, die persönliche Situation auf der anderen Seite, werden oft als zwei ganz verschiedene Sachen betrachtet. Es gibt Menschen, die flüchten sich in ihren Beruf, die gehen dort voll auf und haben einfach keine Zeit für das Christsein. Und es gibt andere Menschen, die flüchten sich in ihre Frömmigkeit und glauben, dass wer gottselig leben wolle, der könne sich unmöglich auf die irdischen Geschäfte einlassen. Aber liebe Geschwister, das wahre Christentum besteht nicht darin, dass man sich aus der Welt verabschiedet. Es besteht aber auch nicht darin, dass man 6 Tage lang ein Heide ist und dann am Sonntag ein Christ sein will. Das Christentum und der Beruf, das gehört zusammen. Das heißt, unser tägliches Leben und der Beruf müssen zu einem Gottesdienst werden. Gott selber hat jedes von uns in seine Lage, in seinen Beruf, in seinen Wirkungskreis hineingesetzt, dorthin, wo wir uns alle jetzt befinden. Es kommt natürlich auch vor, dass ein Mensch selber sich in eine besondere Lage versetzt hat, ohne Gottes Führung. Gott lässt das zu. Manche mussten solch eigene Wege schon als bittere Erfahrungen bereuen. Aber der Apostel Paulus, der sagt in Kolosser 3, Vers 17, alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu, danket Gott und dem Vater durch ihn. Und das gilt nun für jeden Menschen, unabhängig von seiner Art, von seinem Wirkungskreis, von seiner Aufgabe, seinen Umständen und auch von seinen Schwierigkeiten. Es gilt für jeden von uns, dass wir an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, die Treue und die Geduld in dem Namen des Herrn Jesu Christi erweisen, um dermaleinst als ein treuer Haushalter erfunden zu werden. Es gibt Menschen, welche zum Putzen bestimmt sind. Heute nennt man das Raumpflege oder so ähnlich, und man kann das auf verschiedene Art tun. Man kann das tun mit Widerwillen, mit Unmut, gar mit Murren, und bringt damit die innere Unzufriedenheit gegenüber dem von Gott verordneten Platz zum Ausdruck. Das hilft aber nicht, im Gegenteil, es führt zur Verbitterung, zur Vergrämung, es entfernt uns von Gott. Aber man kann das Putzen auch aus Liebe und Gehorsam gegenüber Jesus Christus tun, der dich ja selber in diesen Beruf hineingestellt hat. Man kann ihm um seines Namens willen gerade bei dieser Arbeit die Treue, den Fleiß und die Genauigkeit beweisen. Und dann ist das Putzen plötzlich nicht mehr einfach nur ein Putzen, sondern es wird zu einer Berufung. und zwar zu einer Berufung, welche das innere Wachstum fördert und damit zu einem wahren Gottesdienst wird. Was gibt es Größeres, als wenn Jesus dermaleinst sagen kann, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, siehe, ich will dich über viel setzen. Oder wenn eine Hausfrau Kinder zu betreuen hat, dann kann das zu einer aufreibenden Arbeit werden. Da gilt es zu waschen, Kleider flicken, man muss Ungezogenheiten der Kinder korrigieren, besonders heute, wo allerhand äußere Einflüsse immer mehr negativ zur Auswirkung kommen. Und so nebenbei muss man noch kochen und die ganze Hausarbeit versehen. Das kann dann schon mal echt an Belastungsgrenzen gehen und auch die Nerven arg strapazieren. Wer jedoch in solchen Situationen den Entschluss fassen kann und aus tiefem Herzen sagt, Herr, du hast mich in diesen Stand gesetzt und weil doch all das von dir kommt, so will ich um deinetwillen versuchen, die Fassung und die Geduld zu bewahren. Gib mir Weisheit und die Kraft aus deinem Heiligtum. Und wenn sie dann hingeht und in dem Namen Jesu die Arbeit, wozu sie berufen ist, von Gott wieder frisch aufnimmt, dann ist das ein wahrer Gottesdienst, und zwar ein Gottesdienst von unschätzbarem Wert, welcher nicht nur das eigene Wachstum im Geiste fördert, sondern der ganzen Familie als ein gelebtes Christentum in Erinnerung bleibt und vor allem im späteren Leben der Kinder Früchte tragen wird. Es ist zwar ein vor der Welt verborgener und oft verpönter Dienst, aber es ist ein Dienst von unschätzbarem Wert. Leider ist aber dieser so wichtige Beruf heute immer weniger gefragt. Mütter wollen nicht mehr Mütter sein, Väter nicht mehr Väter sein. Man muss doch an sich selber denken. Man sucht die eigene Selbsterfahrung und Selbstbestätigung in der Konkurrenz einer modernen Leistungsgesellschaft. Dort ist man jemand, nicht bloß Mutter oder Hausfrau. Dabei geht aber nicht nur das eigene Wachstum im Geiste, sondern auch die Geborgenheit in Ehe und Familie immer mehr verloren. Und welche sind die Konsequenzen? Vor wenigen Wochen, ich war im Auto unterwegs, das Radio eingeschalten, da hörte ich in einer Sendung, dass heute weltweit pro Jahr 20 Millionen Kinder abgetrieben würden. Dazu würden 80 Millionen unerwünschte Kinder geboren. Das sind jedes Jahr 20 Millionen Morde und 80 Millionen Kinder, die von Geburt weg erfahren müssen, dass sie nicht erwünscht sind. Und die Folgen? Eine Studie der Universität Zürich hat ergeben, dass 20% aller Jugendlichen von sich selber sagen, ich habe eine psychische Störung. Und die häufigste Todesursache der 15- bis 24-Jährigen ist Suizid, das heißt Selbstmord, die häufigste. Und wobei die wohlhabende Schweiz in dieser traurigen Bilanz weltweit gesehen an der dritten Stelle liegt. Und das alles trotz materiellem Reichtum und so vielen Möglichkeiten in Ausbildung, in Beruf und Freizeit, Sachen, wovon frühere Generationen nur träumen konnten. Worin liegen die Ursachen zu dieser unermesslichen Not? Sie liegen vor allem darin, dass Menschen nicht mehr bereit sind, an dem von Gott verordneten Platz einen verborgenen Dienst im Namen und zu Ehren von Jesus Christus zu tun. Mütter wollen nicht mehr Mütter sein, Väter nicht mehr Väter. Man denkt zuerst an sich selber, an das eigene Leben und ist nicht bereit, das eigene Kreuz auf sich zu nehmen und willig unserem Heiland nachzufolgen. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Matthäus-Evangelium, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. So steht es in den meisten Übersetzungen. Hoffnung für alle, bringt diese Aufforderung von Jesus noch etwas volkstümlicher zum Ausdruck. Dort steht: Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr an sich selber denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das ist doch genau das Gegenteil von der so viel gepriesenen Selbsterfahrung und Selbstbestätigung. Man muss zu sich selber finden, ist die moderne Losung. Wer jedoch sich selber sucht, der wühlt in einer Fundgrube der Sünde, und dort findet man die erstaunlichsten Sachen. Man findet vor allem die Bedürfnisse vom eigenen Ich. Man findet die Lüste und Begierden vom eigenen Fleisch. Und das sind die Waffen Satans, mit welchen er den Menschen ins Verderben führen will und gleichzeitig jedem öffentlichen und privaten Gemeinwesen das christliche Fundament entzieht. Man könnte noch so viele Beispiele aus dem täglichen Leben in vielen anderen Berufen anführen, denn jedes und jeder der hier Anwesenden ist ein Beispiel dafür, wie man die tägliche Arbeit zu einem Gottesdienst machen kann oder machen könnte. Sofern man sich im Herzen leiten lässt und mit der von Gott verordneten Arbeit allein Jesus Christus Ehre machen will und auch bittet: Herr, gib mir die nötige Weisheit und die Treue, dass ich meine Aufgabe so gut als möglich erfüllen kann. Wer dann so handelt, der macht aus seiner Arbeit jeden Tag einen Gottesdienst. Es gibt natürlich auch Menschen, denen es vergönnt ist, einen Beruf ausüben zu können. Menschen, die krank sind, von der Gesellschaft oft schon fast vergessen, die still und einsam im Verborgenen leiden, deren Not oft noch verschärft wird mit der Frage des Warum. Ja, warum gerade ich? Warum muss ich diesen Weg gehen? Und dann gibt es nicht selten auch Menschen, vor allem Außenstehende, die wissen wollen, dass doch ein wahrer Christ nicht krank sein sollte und dann nach allen möglichen Ursachen suchen. Diesen Menschen möchte ich ein Beispiel geben, das mich selber tief beeindruckt hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Namen Pfarrer Ludwig Hofacker kennen. Er wurde im Jahre 1798 geboren und hat in seiner Jugend ein eher lustvolles Leben geführt, bis er sich dann im Alter von 20 Jahren bekehrte und mit Jesus Christus ganze Sache gemacht hat. Später hat er einmal gesagt: Ich schäme mich für das Studentenleben vor meiner Bekehrung. Aber nur 2 Jahre nach seiner Bekehrung wurde Ludwig Hofacker schwer krank. Er war für längere Zeit arbeitsunfähig. Er hat sich dann zwar wieder erholt, aber wirklich gesund wurde er in seinem ganzen Leben nicht mehr. Später musste er noch 2-mal während jeweils 2 Jahren vollständig aussetzen. Er konnte während diesen Zeiten weder lesen noch schreiben. Im jungen Alter von 27 Jahren wurde er von seinem Arzt als hoffnungsloser Fall aufgegeben, bis er dann im Jahre 1828, das heißt im Alter von nur 30 Jahren, 7 Monaten und 3 Tagen, als ein lebendiger Zeuge von Jesus Christus gestorben ist. Auf dem Sterbebett hat er noch gesagt: Der Mann, der am Kreuz geschändet ward, ist die einzige Ursache meiner Seligkeit. Ich glaube dem Heiland seine Liebe und Gnade wie ein armes, verlorenes Kind. Seither ist's mir wohl. Ludwig Hofacker konnte den Dienst als Pfarrer und Verkündiger des Evangeliums in seinem ganzen Leben zusammengefasst nur während etwa 4 Jahren versehen. Ein Teil seiner Predigten wurde später in Buchform herausgegeben. Ein Buch, das über 1000 Seiten aufweist und bis heute in 52 Auflagen veröffentlicht wurde. Zu Hause habe ich noch ein Buch der 34. Auflage aus dem Jahre 1876. Und wenn man darin liest, dann hat man den Eindruck, dass hier Botschaften von einem reifen Mann mit großer Lebenserfahrung aufgezeichnet sind und kann sich kaum vorstellen, dass diese von einem jungen Mann im Alter von bloß 25 bis 30 Jahren vorgetragen wurden. Und da stellt sich doch die Frage, woher hatte dieser junge Mann seine so tief gegründeten Erkenntnisse? In Hiob 36, Vers 15 steht, er wird den Elenden durch sein Elend retten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Gott selber war es, der dem jungen Ludwig Hofacker durch Trübsal nicht nur das Ohr geöffnet hat, sondern ihn auch erfahren ließ, was Paulus von sich selber sagt, damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Gott selber hat sich durch Trübsal und Krankheit ein auserwähltes Werkzeug, einen Diener des Evangeliums zugerüstet, dessen Botschaften nicht nur jede Zeitströmung und jeden Wandel der Zeit überdauert haben, sondern bis heute das Herz jeder Generation durchströmen ließ. Hofacker war ein von schwerer Krankheit gezeichneter Mann, der aber nicht geklagt, sondern seinen Weg willig bejaht hat. Er wusste nicht, dass seine Botschaften in einem Buch veröffentlicht wurden, denn das Buch erschien erst 5 Jahre nach seinem Tod. Wenn du krank bist, und wir haben auch in unserer Gemeinde kranke Menschen, oder Menschen, die sonst in einer Not sind, die leiden, die stille leiden und nicht klagen, dann sollst du wissen, dass Gott mit dir einen ganz besonderen Plan hat. Er will dich zubereiten zu einem auserwählten Werkzeug. Und wenn du dann zu diesem Weg willig und von ganzem Herzen Ja sagen kannst, dann werden von deinem Leben Botschaften ausgesendet, welche das Herz der Menschen durchströmen. Botschaften, von welchen du selber gar nichts weißt. Mancher ist schon hingegangen, um zu trösten, und ging dann selber wieder von dannen als der Getröstete. Gott hat mit dem Menschen nur ein Ziel, nämlich, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und deshalb reinigt er sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und dazu hat er jedes von uns genau an den Platz gestellt und in die persönliche Situation hineingesetzt, wo wir sind. Dort, wo er uns läuten kann, wie das Gold und das Feuer, das Gold im Feuer und das Silber im Feuer. Das geht nicht ohne Hitze, das geht nicht ohne Mühsal und es geht nicht ohne das eigene Kreuz willig auf sich zu nehmen. Gott lässt das nicht zu um der Not oder Mühsal willen, nein, er lässt es nur zu unserer Reinigung und er lässt es auch nicht mehr zu, als dass wir ertragen können. Denn so der Tag, so die Kraft. Wer seinen persönlichen Weg, die persönliche Situation in Familie, im Beruf, auf dem Krankenlager von ganzem Herzen bejahen kann und alles mit Worten und Werken allein zu Ehren von Jesus Christus tut, der macht aus seinem Leben einen täglichen Gottesdienst. Nach unseren Gepflogenheiten sagen wir doch, dass wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen. Was heißt das eigentlich, Gottesdienst? Das heißt doch, Gott dienen. Und im Hause des Herrn, da wollen und dürfen wir Gott dienen. Wir wollen ihm danken, ihn loben, wir wollen ihn anbeten. Aber das nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Und wenn wir den tieferen Sinn des Gottesdienstes genau überlegen, dann müssten wir doch eigentlich etwas umkehren. Denn wir gehen ja am Sonntag nicht nur in das Haus des Herrn, um zu danken und anzubeten, um Gemeinschaft zu haben, was sehr wichtig ist. Wir gehen auch in das Haus des Herrn, um aufzutanken mit dem Worte Gottes, mit dem Wasser des Lebens, das uns zur Reinigung gegeben ist. Boxenstopp nennen das die Rennfahrer. Damit wir in den folgenden 6 Wochentagen an dem uns verordneten Platz Gottesdienst halten können zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das geschieht, indem wir im Alltag, im Beruf, in der Familie oder eben dort, wo wir hingestellt sind, geprüft werden durch allerhand Vorkommnisse. Und wer diese Vorkommnisse als Prüfungen in der Nachfolge Jesu erkennt, der erfährt täglich die reinigende Wirkung durch das Wasserbad im Wort. Auf der Hochzeit zu Kana gab es Wasserkrüge. Die waren gesetzt nach Art der jüdischen Reinigung. Und Jesus sprach: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Sie füllten sie mit Reinigungswasser, nicht mit Wein. Es standen aber all da 6 Wasserkrüge. Das reicht für jeden Tag, jeden Arbeitstag zu einem Krug. Und die Krüge waren nicht alle gleich groß. 2 oder 3 Maß, so der Tag, so die Kraft. Es waren auch keine zierlichen Vasen aufgestellt, sondern steinerne Krüge, für härtere Zeiten bestimmt. Und nun sagt Jesus: Schöpfet und bringet dem Speisemeister. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, da spricht er zum Bräutigam: Jedermann gibt zum Ersten den guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das war das erste Zeichen, das Jesus tat. Welches ist die wirkliche Bedeutung von diesem Zeichen, von der Hochzeit in Kana? Darauf möchte ich jetzt noch etwas näher eingehen. Im Vers 1 steht geschrieben, dass die Hochzeit am 3. Tage stattgefunden hat. Ja, warum denn nicht am 6. oder 8. oder sonst an einem beliebigen Tag? Wir müssen diesen 3. Tag im Zusammenhang mit dem betrachten, was dem 3. Tag vorausgegangen ist. Und dann stellen wir fest, dass die Hochzeit von Kana eine besondere Bedeutung hat, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sie zeigt uns einmal heilsgeschichtlich die Gemeinde Jesu. Sie zeigt uns dann heilsgeschichtlich das Volk der Juden. Sie zeigt uns die Wiederkunft Jesu, und sie offenbart uns auch den Weg und das Ziel von einem gelebten Christentum. Fangen wir von vorne an. Wenn hier steht am 3. Tag, so muss logischerweise ein 1. und ein 2. Tag vorausgegangen sein. Und wenn wir genau hinsehen, so stellen wir sogar 2-mal einen Ablauf von 3 Tagen fest. Die 3 Tage zeigen uns die Werke des Johannes, dem Täufer, und die 2. 3 Tage zeigen uns die Werke von Jesus. Ich kann jetzt nicht die Texte zu den einzelnen Tagen da vorlesen, dazu würde die Zeit nicht ausreichen, es ist auch nicht notwendig, aber ich möchte die Texte der einzelnen Tage in Kurzform zusammenfassen. Vom 1. Tag des Johannes lesen wir im Kapitel 1 ab Vers 19. An diesem Tag verkündet Johannes dem Volk Israel die Ankunft von dem schon durch Mose und die Propheten verheißenen Messias. Der Messias ist dem Volk Israel an diesem Tage noch unbekannt. Sie wissen noch nicht, wer der Messias ist. Dieser 1. Tag im Dienste des Johannes zeigt uns eine Zusammenfassung der Botschaften des Alten Testamentes. Johannes der Täufer spricht hier zu seinem Volk als der letzte Prophet. Und dann im Vers 8 oder 29 steht, dass des folgenden Tages, das heißt am zweiten Tag, Jesus dem Volk Israel persönlich vorgestellt wurde. Er wurde von Johannes vorgestellt mit den Worten: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und in Vers 34 ergänzt er noch: Ich habe es gesehen und bezeuge, es ist Gottes Lamm. Der zweite Tag im Dienste des Johannes, wo das Volk Israel mit Jesus bekannt gemacht wurde, ist die Erfüllung der Botschaften des Alten Testamentes. Jesus ist da. Und dann im Vers 35 kommt wieder des folgenden Tages. Und gemeint ist hier der dritte Tag im Dienste des Johannes. Nun erscheint Johannes mit zwei seiner Jünger. Und als er Jesus sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und als die beiden Jünger hörten, wie Johannes redet, da folgten sie Jesus nach. Dieser dritte Tag im Dienste Johannes war der Übergang von der Jüngerschaft Johannes des Täufers zur Jüngerschaft Jesu. Es war der Schlussdienst des Johannes, und dieser dritte und letzte Tag in seinem Zeugnis war dann gleichzeitig der erste Tag im Dienste Jesu. Und dieser erste Tag im Dienste Jesus zeigt uns die Heilsgeschichte der Gemeinde. Der Herr sammelt die, welche ihn als Christus, als das Lamm Gottes erkannt haben. Er sammelt seine Jünger und er führt sie an den Ort, wo er sich aufhält. Kommt und seht, ruft er den Seinen zu. Und an diesem ersten Tag befinden wir uns noch heute. Menschen erkennen und erfassen ihn im Glauben und werden der Gemeinde Jesu hinzugetan. Aber wie lange noch? Wir wissen aufs Allergewisseste, dass sich dieser erste Tag rasch zu seinem Ende neigt. Und nun im Vers 43, da steht abermals des folgenden Tages. Und gemeint ist damit der zweite Tag im Dienste Jesu. Dieser Tag, der zeigt uns die Wiederaufnahme der Geschichte des Volkes Israel. Es ist auffallend, dass wir in den Versen 43 bis 51 nicht mehr vom Lamm Gottes, sondern vom Sohn Gottes lesen. Wir lesen von dem, von welchem Mose und die Propheten geschrieben haben, von Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Und wir lesen von Nathanael unter dem Feigenbaum, dem wahren Israeliten, in welchem kein Falsch ist. Und der Feigenbaum ist nach Lukas 13 ein Bild des jüdischen Volkes. Dieser zweite Tag ist der Tag, wo die Decke von Israels Augen genommen wird, und er zeigt uns die heilsgeschichtliche Bedeutung für die Juden. Den Tag, an dem Israel wie Nathanael bekennen wird: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und nun kommen wir zum dritten Tag im Dienste Jesu, zu dem Tag, von welchem wir heute Morgen aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11 gehört haben. Und wir wissen beim Lesen dieser Worte sehr genau auf die Reihenfolge im Ablauf der verschiedenen Ereignisse achten. Das ist wichtig. Es ist sogar sehr wichtig. Von Bedeutung ist auch, wie Johannes die Beschreibung dieses dritten Tages beginnt. Er beginnt im Vers 1 mit den Worten: Am dritten Tag, da ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Es steht nicht, dass Maria, die Mutter Jesu, auch da war, fast zufällig oder so nebenbei. Es steht, sie war da. Johannes gibt uns mit dieser Formulierung zu verstehen, dass die Anwesenheit der Mutter Jesu nicht zufällig war, sondern sogar eine Voraussetzung dafür, dass die Hochzeit in Kana überhaupt stattfinden konnte. Die Mutter Jesu ist hier ein Bild von Israel, aus welchem dem Fleische nach Christus hervorgegangen ist. Römer 9. Ein Kind ist uns geboren, schreibt Jesaja, und die Hochzeit in Kana ist ein Bild für die Hochzeit des Lammes. Dass Maria bei der Hochzeit zu Kana schon da war, bedeutet, dass Israel da sein muss, wenn Jesus wiederkommt. Und Israel ist da und erfüllt eine erste Voraussetzung dafür, dass Jesus Christus wiederkommen kann. Und nachdem Maria, die Mutter Jesu, da war, lesen wir im zweiten Vers, dass Jesus und seine Jünger zu dieser Hochzeit eingeladen wurden. Jesus ging hin zu dieser Hochzeit. Er ging aber nicht alleine. Er ging mit seinen Jüngern. Und er ging hin, um dort seine Herrlichkeit zu offenbaren. Das zeigt uns auf eindrückliche Weise die Wiederkunft, wo Jesus mit der entrückten Gemeinde, das heißt mit seinen Jüngern, kommt und dem Volk Israel, das schon da ist, seine Herrlichkeit offenbaren wird. Der dritte Vers beschreibt uns dann das erste Ereignis nach der Ankunft von Jesus Christus mit seinen Jüngern auf der Hochzeit in Kana. Und dieses Ereignis war, dass Maria den Mangel an Wein beklagt hat. Sie haben keinen Wein. Im Vers 4 reagiert nun Jesus, zumindest für unsere Begriffe, sehr hart. Nach der alten Luther-Übersetzung sagt er: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Antwort wird oft missverstanden und auch ganz verschieden ausgelegt. Wie konnte denn Jesus nur so hart sein? Aber er spricht hier nicht so mit Maria als seiner Mutter. Das würde Jesus nie tun. In diesem Zeugnis sieht Jesus in Maria das Bild vom Volk Israel und er spricht hier zum Volk Israel der damaligen Zeit. Er wusste, dass er von seinem Volk verworfen wird. Und er wusste auch, dass das Volk Israel für eine bestimmte Zeit verworfen wird, nicht für immer. Das war im Zeitpunkt dieser Aussage noch nicht geschehen. Und deshalb sagte er vor bald 2000 Jahren zu Maria als zu seinem Volk: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und nun kommt der fünfte Vers. Und der steht jetzt wieder im Zeichen seiner Wiederkunft. Dort sagt Maria zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Und das ist nun doch etwas ganz Neues. So etwas hat es bisher nicht gegeben, eigentlich auch heute noch nicht, dass Maria, das heißt das Volk Israel, selber auffordert, zu tun, was er sagt, zu tun, was Jesus sagt. Mit dieser Aufforderung weist Maria auf den Zeitpunkt hin, wo seine Stunde gekommen sein wird. Sie bringt damit das Verlangen nach dem Messias und das Erwachen von einem Glaubensgehorsam in Israel zum Ausdruck. Sie erkennen und beklagen den Mangel an Wein, was ein Bild der Trübsal, der Not in ihrem Lande ist, die der Offenbarung seiner Herrlichkeit vorausgeht. Eine bittere Trübsal, eine Trübsal, von welchen die Medien täglich berichten und mit verzerrten Darstellungen noch zusätzlich belasten. Aber nebst dieser Trübsal, nebst dieser Not, in dem das Volk sich befindet, gibt es etwas, das noch viel tragischer ist. Es gibt heute in Israel nicht nur keinen Wein, es gibt auch kein Reinigungswasser. Sie verlangen nach Wein und merken nicht, dass die Wasserkrüge leer sind. Und das offenbart das Verlorensein ohne Jesus Christus. Sie merken nicht, dass die Wasserkrüge leer sind. Und sie merken es deshalb nicht, weil sie nicht erkannt haben, wer der wirkliche Bräutigam auf dieser Hochzeit ist. Jesus sagt: Fülle die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Jesus hat ihren Wunsch nicht mit Wein erfüllt, den sie wollten, sondern mit Wasser. Und erst als diese Krüge randvoll waren, hat er dann das Wasser in Wein verwandelt. Diese Verwandlung war ein Geheimnis, das nebst Jesus nur seinen Jüngern bekannt war. Nachdem der Speisemeister den Wein gekostet hat, der Wasser gewesen war, wusste er nicht, dass dieser von Jesus kam. Die Jünger aber, die wussten es. Und weil er Jesus nicht kannte, ging er zum falschen Bräutigam, zum irdischen Bräutigam, zu dem, der diesen guten Wein gar nicht geben kann. Und das erst noch mit dem Vorwurf, du hast den guten Wein zurückbehalten, du hast uns nur den geringen Wein gegeben. So wird es dermaleinst dann tönen. Wer ist eigentlich dieser Speisemeister? Haben wir uns das mal überlegt? Dieser Speisemeister, das sind die Wünsche und Begierden eines natürlichen, eines fleischlichen Menschen. Und dieser Mensch spürt, dass etwas fehlt. Der sucht nach dem Sinn des Lebens. Er fühlt sich leer, nicht ausgefüllt. Und das macht unzufrieden. Er sucht Zerstreuung, sucht nach Veränderung, sucht nach Selbsterfahrung, Selbstbestätigung. Er verlangt nach Wein und merkt nicht, dass die Wasserkrüge leer sind. Und die Krüge sind deshalb leer, weil er den wahren Bräutigam nicht wirklich kennt. Und er wendet sich deshalb dem falschen, dem irdischen Bräutigam zu, der nur den geringen Wein gibt. Das heißt zu dem, der nur die vergänglichen Freuden dieser Welt geben kann. Wie viel besser haben es da die Jünger Jesu. Diese wissen, wer der wirkliche Bräutigam ist, und sie wissen, woher der gute Wein kommt. Es ist daher auch ihr Verlangen, dass durch ihr Leben die Herrlichkeit Jesu offenbart wird. Und sie meiden Orte der Vergnügungen dieser Welt, wo man nicht will, dass der Name Jesu genannt wird. Sie wissen um die Verwandlung von Wasser in Wein. Und diese Verwandlung wird oft als das Wunder von Kana bezeichnet. Es ist tatsächlich ein Wunder. Aber Johannes bezeichnet es anders. Er nennt es als das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Zeichen und Wunder, dazwischen besteht ein Unterschied. Denn nicht alle Wunder sind ein Zeichen. Zeichen tragen eine tiefe, eine sinnbildliche Bedeutung in sich. Und das Zeichen Jesu von Kana bedeutet, dass der gute Wein nur durch die Verwandlung von Reinigungswasser hervorgebracht werden kann, so wie die Krüge, die nach Art der jüdischen Reinigung aufgestellt sind, uns das lehren. Und dies ist das Wasser, welches aus den Prüfungen durch allerhand Vorkommnisse in unserem Alltag hervorgeht, wo es im Beruf, in der Familie, auf dem Krankenlager oder eben an dem Ort, wo wir hingestellt sind, seine reinigende Wirkung getan hat. Gelebtes Christsein und Hochzeit von Kana, was hat das miteinander zu tun? Das war die Frage. Aus einem gelebten Christentum, aus einem gelebten Christsein, wird das Wasser hervorgebracht, welches Jesus in den Wein verwandelt, welchen er dir selber einschenken will beim Hochzeitsmahl des Lammes. Welche Tragik muss es sein, wenn dann jemand feststellen muss, dass in seinem Leben kein Reinigungswasser da war, wenn die Krüge leer sind und keine Verwandlung stattfinden kann, Jesus den guten Wein nicht geben kann. Dann sind nicht nur alle weltlichen Freuden dahin, dann hilft auch alles biblische Wissen über das, was wann, wo und wie geschieht oder dann eben geschehen sein wird, hilft nicht, wenn dieses Wissen nicht dazu geführt hat, dass die Wasserkrüge mit Wasser gefüllt wurden. Gott hat uns mit der Schöpfung einen Tag der Ruhe, einen Tag der Erholung und Besinnung gegeben, damit wir dann während jeweils 6 Tagen mit unserer Arbeit, mit unserem Leben Gott dienen können. Auf der Hochzeit zu Kana waren 6 Wasserkrüge, aufgestellt mit je 2 oder 3 Maß. genug für jeden Tag. Das Wasser wurde aber erst dann in Wein verwandelt, als diese gefüllt waren, bis oben an. Das betrifft unser ganz persönliches Leben. Aber es zeigt uns noch etwas anderes. Im Wort steht geschrieben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass vor Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Seit Adam bis heute haben wir etwa 6000 Jahre, 6 Krüge. Jesus sagt, lernet an den Zeichen der Zeit. Und die Zeichen unserer Zeit lehren, dass diese Krüge bereits randvoll sind. Die Zeit ist nahe, Jesus kommt bald. Amen.
Jesus allein gibt Heil und Leben, er gab in den Tod sich für mich, hat meine Sünden mir vergeben und wendet Nacht in Licht. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil es sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da für mich. Einst hatte Satan mich gebunden, mein Herz irrte suchend umher. In Jesus hab ich Heil gefunden, seitdem ist nur er mein Herr. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil er sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da für mich.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Mosimann mit dem Thema Gelebtes Christsein. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!